So, ja, dann sage ich mal guten Tag zur heutigen Vorlesung. In der klinischen Chemie soll es heute um den Wasser- und Elektrolythaushalt gehen. Das ist ein, sage ich mal, relativ komplexes Thema, weil die theoretischen und physiologischen Grundlagen doch relativ kompliziert sind. Es hat aber große Bedeutung, auch gerade bei internistischen oder pädiatrischen Patienten. Und ich denke mal, ich möchte mit einem Fall einsteigen, damit Sie so ein bisschen Interesse gewinnen für diese Thematik. Aus der Physiologie kennen Sie ja schon einige Fakten, aber was hat das eigentlich klinisch dann für Bedeutung? Das ist jetzt hier ein authentischer Fall, der von der kalifornischen Universität in Los Angeles berichtet wurde. Also eine 20-jährige Studentin wird in einer Notaufnahme eingeliefert. Die Anamnese lesen Sie hier selber mit. Sie war auf einer Party, hatte Ecstasy-Tabletten mehr genommen, getrunken, getanzt, ist mit Freunden dann nach Hause gegangen und war völlig unauffällig am Morgen, wird sie nicht ansprechbar aufgefunden von ihren Kollegen. Ansonsten völlig gesunde Person. Das ist dann die Aufnahmesituation. Patientin mit einer Tachykardie, mit Schocksymptomen letztendlich, tachypnoisch, keine peripheren Ödemen, was man aber findet, feuchte Rasselgeräusche. Und das ist ein Hinweis, dass eben sehr viel Wasser sich in der Lunge befindet. Da ist eine tiefe Bewusstlosigkeit vorhanden, die Pupillen sind sogar dilatiert und reagieren kaum auf Licht. Also ein ganz schweres, akutes Notfallbild. Und dann findet man so eine Laborsituation, Natrium mit 117 Millimol pro Liter, ist das eine ziemlich starke Erniedrigung. Bei normaler Glucose, normalem HB-Wert, man bestimmt hier jetzt einen Parameter, der spezifisch so zum Wasserelektrolythaus gehört, nämlich die Serumosmolarität, auch massiv erniedrigt. Das Uringewicht ist, das sogenannte spezifische Gewicht, ist relativ unauffällig. Ja, und wegen der Bewusstlosigkeit guckt man auch eben ins kraniale CT und findet da ein massives Hirnödem. Ja, die Behandlung dieser Patientin sehen Sie dann hier. Man hat also eine Infusionsbehandlung gemacht, relativ hohe Volumina von isotoner Kochsalzlösung gegeben. Wegen dieser Hyponatriämie hat man zusätzlich hypertone Natriumchloridlösung infundiert, um den Natriumwert eben behutsam anzuheben. Gleichzeitig aber nicht vergessen, aufgrund der Überwässerungssituation eben auch eine Diurese zu stimulieren mit Schleifendiuretikum und Mannitol. Tatsächlich gelingt es, auch die Natriumkonzentration wieder anzuheben. Aber die Patientin hat letztendlich eine instabile Kreislaufsituation. Sie sehen das hier. Das ist ein nicht kardial bedingtes Ödem in der Lunge. Sie kriegt Rhythmusstörung und verstirbt eben nach erfolgloser Reanimation. Also ein Beispiel jetzt hier für eine akute Störung des Wasserelektrolythaushalts im Sinne einer hypotonen Hyperhydratation einer vormals völlig gesunden Person. Nur jetzt als Nebenaspekt, wir wollen ja nicht über die Ecstasy-Pharmakologie jetzt hier reden, sondern man kann das vermuten, dass es eben zu einer Darmatonie durch das Ecstasy kommt, massive hypotone Flüssigkeiten in der Party zu sich genommen wurden, die dann eben sozusagen später resorbiert werden und zu dieser hypotonen Hyperhydratation beitragen. So, kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Fakten mit dem Wasserelektrolythaushalt, die sind Ihnen größtenteils aus der Vorklinik bekannt. Wir haben eine Wasserverteilung im Körper, 60% beim Mann, 50% bei der Frau. 3/4 des gesamten Körpervolumens sind Wasser beim Säugling. Das verteilt sich jetzt auf den Intrazellulärraum und Extrazellulärraum im Verhältnis 2:1. Das sollte man sich einfach merken, diese Ratio 2:1 ist intrazellulär zu extrazellulär. Und der Extrazellulärraum wird bekanntermaßen ja aufgeteilt in den intravasalen Raum, da ist das Volumen als Plasma zu zählen, und in den interstitiellen Raum. Und dieses Verhältnis zwischen interstitiell und Plasma ist ca. 3:1. Das sind ungefähre Angaben. Dann guckt man hier nochmal auf die Wasserbilanz, die man als erwachsene Person hat. Da reden wir von einem Gesamtumsatz von 2 bis 2,5 Liter und das verteilt sich natürlich auf die Aufnahme von Flüssigkeit, auch Flüssigkeit in festen Nahrungsbestandteilen und das endogen gebildete Wasser aus der Oxidation. Hier dann die entsprechenden Korrelate auf der Abgabeseite. Die meiste Flüssigkeit wird über die Niere natürlich ausgeschieden, sehr wenig, wenn ich keine Diarrhoe habe, über den Stuhl. Relativ viel wird aber auch noch über die Haut in Form der Perspiratio insensibilis, also der nicht wahrnehmbaren Flüssigkeitsverdampfung, oder eben über die Lunge, die Anfeuchtung der Ausatemluft abgegeben. Klinisch wichtig ist, wenn man natürlich Fieber hat, dass das sich deutlich verändern kann, dann habe ich nämlich einen erheblichen Wasserverlust, ungefähr einen halben bis ein Liter pro Grad Körpertemperatur über 37 Grad. Und hier in der unteren kleinen Tabelle sehen Sie nochmal, warum kleine Patienten, also zum Beispiel der Säugling, wesentlich eher gefährdet sind, wenn Störungen im Wasserelektrolythaushalt auftreten. Weil nämlich der relative Umsatz bezogen auf die Extrazellulärflüssigkeit viel, viel höher ist. Da findet also physiologisch schon ein viel stärkerer Austausch pro Tag statt. Störungen in diesen Bilanzen führen dann beim Kind sehr schnell zu sehr gefährlichen Situationen im Wasserelektrolythaushalt. So, das ist auch nochmal eine Reminiszenz an die Vorklinik. Wie sind die Kompartimente sozusagen ausgestattet hinsichtlich der Ionen? Verteilung, Sie wissen das, extrazellulär habe ich das Hauptkation Natrium, ich habe die Hauptanion Chlorid und Bicarbonat. Relativ wenig Protein befindet sich in der interstitiellen Flüssigkeit als Anion, etwas mehr schon durch die Plasmaproteine natürlich im Blutplasma. Und intrazellulär sieht es dann ganz anders aus. Natürlich das Hauptkation ist hier nicht Natrium, sondern das Kalium. Das begleitet wird durch die Hauptanionen, Phosphat und Proteine. Hier ist der Proteingehalt eben sehr, sehr hoch. Gut, das nur als Reminiszenz. Diese Gradienten werden natürlich durch aktive, energieverbrauchende Prozesse, die bekannte Natrium-Kalium-ATPase, aufrechterhalten. Kommen wir jetzt nochmal zu Grundgesichtspunkten, was die Regulation des Natrium-Wasserhaushalts angeht. Was soll erreicht werden? Die Isovolemie in der Extrazellulärflüssigkeit. Die Extrazellulärflüssigkeit wird reguliert, nicht die Intrazellulärflüssigkeit. Und die Isotonie, das heißt eine normale ionale Zusammensetzung, vor allen Dingen im Ausgleich zwischen dem Intrazellulärraum und dem Extrazellulärraum. Wobei das gelingt bei der Isotonie, indem die Wasserbilanz verändert wird. Also Veränderungen der Tonizität der Flüssigkeit werden über die Wasserbilanz primär reguliert. Umgekehrt ist es bei der Volemie, die wird über die Natriumbilanz reguliert. Es ist wichtig, dass im Konfliktfall zwischen diesen beiden Regulationszielen immer die Volumenregulation vorgeht. Das ist so ähnlich auch wie beim Säurebasenhaushalt. Auch dort gilt, nicht die pH-Wertregulation ist an erster Stelle, sondern die Volumenregulation. Hier ein vereinfachtes Schema zur Osmo- und Volumenregulation, auch nochmal sozusagen zusammenfassend dargestellt. Eine Volumenabnahme im Extrazellulärraum führt über die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Apparats oder Systems zu einer verstärkten Natriumrückrisation. Gleichzeitig kommt es über Osmorezeptoren zu einer Aktivierung des ADH-Mechanismus, ADH als Hormon, das aus den hypophysen Hinterlappen freigesetzt wird und an der Niere vor allen Dingen distal eben eine massive Wasserrückrisation bewirkt. Hier aus Gründen der Einfachheit sind nicht dargestellt die Effekte der natriuretischen Peptide, die sozusagen gegensinnig zum ADH wirken, in Form der Natriurese und Wasserdiurese. Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass Verhaltensänderungen eintreten durch den Durstmechanismus, also zu einer vermehrten Flüssigkeitsaufnahme kommt es. Gut, kommen wir jetzt sozusagen zur klinischen Chemie. Da haben wir zunächst mal den wichtigen Parameter, Osmolalität. Osmolalität ist definiert als Gesamtzahl gelöster Teilchen. Jetzt die Besonderheit, sonst haben wir meistens den Volumenbezug. Hier wird es bezogen auf die Masse des Lösungsmittels. Und das Lösungsmittel ist natürlich Wasser. Die Einheit Milliosmol pro Kilogramm, die ist in der Serum Situation die Osmolalität sozusagen begründet, vor allen Dingen durch die Ionenverteilung, die ich gerade gezeigt hatte. Das Natrium, das wird aus Einfachheitsgründen einfach mal 2 genommen, wenn ich eine Abschätzung dieser Osmolalität mache, weil damit die Gegenanionen berücksichtigt werden können und die ungeladenen Moleküle, Glucose und Harnstoff, sind auch in relativ hohen molaren Konzentrationen vorhanden. Die werden hier bei der Osmolalitätsabschätzung über diese Formel berücksichtigt. Sie sehen dann hier, wenn man die Einheiten berücksichtigt, dann muss man hier noch Faktoren einsetzen, damit das richtig berechnet werden kann. Die Regulation ist hier in diesem engen Bereich zwischen 280 und 296 Milliosmol pro Kilogramm. Und Sie sehen, was besonders gefährliche Abweichungen sind, weil dann eben unter Umständen vitale Bedrohung vorliegt. In der Urinosmolalität haben wir eine ganz andere Situation. Sie sehen, dass da der Referenzbereich sehr, sehr weit gestreut ist, weil dort ja auch nicht reguliert wird. Das ist also ein Bereich, den man hier zwischen 50 bei einem extrem dünnen Urin und bei Maximalkonzentration des Urins bis 1200 ansetzen kann. Wichtig ist der Aspekt, wenn ich einen Volumenmangel habe, wie zum Beispiel im Rahmen eines Durstversuchs, wo ich genau die Funktion des ADH-Mechanismus teste, dann habe ich nach 14 Stunden eine Konzentration, die oberhalb von 800 Milliosmol pro Kilogramm ist. Dieses sind jetzt natürlich keine festen Verhältnisse, das hängt sehr stark auch von der Ernährung, hier zum Beispiel Proteinstoffwechsel ab, aber man kann ungefähr jetzt hieraus abschätzen, die Urinosmolität wird stark geprägt durch die Harnstoffkonzentration und durch die Elektrolyte Natrium, Kalium, Ammonium und Chlorid. Und Sie sehen hier, auch für die Urinosmolalität kann man Faustformeln machen, die also dann, wenn keine Messung zur Verfügung steht, ebenfalls eine Möglichkeit sind, die zu bestimmen. Ja, wenn man sie also misst im Labor, die Osmolalität, dann führt man eine sogenannte Kryoskopie durch. Das ist hier so ein Apparat. Da sehen Sie hier die Küvetten, wo dann das Serum eingefüllt wird oder der Urin. Und der Punkt ist, wie ist das Messprinzip erklärt? Hier hätten Sie die Situation einer Temperaturkurve über die Zeit, wenn reines Wasser gemessen wird. Reines Wasser hat ja bekanntermaßen einen Gefrierpunkt bei 0 Grad Celsius. Wenn ich im Wasser Teilchen gelöst habe, dann wird eben proportional zur Anzahl dieser gelösten Teilchen dieser Gefrierpunkt abgesenkt. Dieses Delta T zu 0 Grad ist praktisch dann das Korrelat zur Osmolalität. So kann man im Serum und im Urin Osmolalität auch messen und nicht nur berechnen anhand von Faustformeln. Ja, kommen wir jetzt hier zu dem Begriff der osmotischen Lücke. Die osmotische Lücke ist definiert als Abweichung zwischen der gemessenen Serumosmolarität minus der berechneten Serumosmolarität. Da ist eine Lücke durch normalerweise eben vorhandene Teilchen, die in den Faustformeln nicht berücksichtigt sind. Wozu kann man die jetzt nutzbar machen, diese Berechnung der osmotischen Lücke? Man kriegt einen Hinweis darauf, dass anomale Osmolyte in hohen Konzentrationen vorliegen. Und sowas finden wir besonders gerne bei Intoxikationen. Zum Beispiel mit Ethanol, aber auch andere Alkohole. Da wird alles Mögliche konsumiert. Dann auch bei den Stoffwechselentgleisungen, die zu einer Laktatazidose führen oder zu einer Ketoazidose oder Iatrogen, wenn ich eine Mannitinfusion habe, zum Beispiel zur Behandlung eines hohen Hirndrucks, eines Hirnödems. Sie können hier das mal als Beispiel sehen. Wie wirkt sich das aus, wenn ich eine Alkoholvergiftung habe, sozusagen, wenn ich 1 Promille Ethanol im Blut habe, dann entspricht das einer Erhöhung dieser osmotischen Lücke um 22 Milliosmol pro Kilogramm. Das heißt, wenn ich keine Bestimmung mache, kann ich mal die kann ich über die osmotische Lücke schon abschätzen, wie viel sozusagen im Blut enthalten ist. Das ist besonders, Ethanol kann man in der Regel im klinisch-chemischen Labor noch direkt messen, aber bei einer Vielzahl anderer Substanzen, die man eben nicht so jederzeit verfügbar hat, kann man über so eine osmotische Lücke eine Abschätzung der Menge dieser Substanzen dann durchführen. Kommen wir hier zu einer grafischen Zusammenfassung nochmal der osmotischen Lücke. Hier hätten Sie also die Normalsituation, die gemessene Osmolalität, die ist natürlich immer etwas größer aus dem bekannten Grund, weil die osmotische Lücke besteht durch die niederkonzentrierten, nicht berücksichtigten Moleküle oder Teilchen allgemein gesprochen. Das wäre jetzt die Situation, wenn ich ein diabetisches Koma habe, dann sehe ich das sehr wohl ja, wenn ich die berechnete Osmolalität mache, weil die Glucose ja jetzt selbstverständlich mit berücksichtigt wird. Die osmotische Lücke ist also eigentlich normal. Bei einer Ethanolintoxikation, ich hatte ja gerade das Beispiel erwähnt mit dem 1 Promille-Wert, dann ist tatsächlich eine osmotische Lücke hoch und ich kann die, wie gesagt, als Abschätzung nehmen für die Konzentration unbekannter Osmolyte. Kommen wir jetzt zu dem Aspekt, Wasser-Elektrolyte-Haushalt hat ganz viel mit Volumen, Veränderungen der Extrazellulärflüssigkeit auch zu tun. Da muss ich sagen, da muss die klinische Chemie relativ passen, denn Volumenänderungen, das sind klinische Diagnosen. Klinische Diagnosen, die Sie treffen aufgrund bestimmter typischer Symptomkonstellationen bei einer Hypohydratation, Durst, schnelles Herz- und Blutdruckabfall und natürlich auch eine Einschränkung der Diurese. Bei einer normalen Nierenfunktion, eine nicht normale Nierenfunktion ist unter Umständen gar nicht mehr in der Lage, einen konzentrierten Urin auch in der Volumenmangelsituation zu produzieren. Hyperhydratation, vor allen Dingen dann die Gewichtszunahme, die dann zu verzeichnen ist, Ödembildung, dann ein Lungenödem, wie zum Beispiel jetzt hier in dem vorgestellten Fall, oder Luftnot beim Atmen. Also es ist eine klinische Diagnose der Volumenstatus. Die Störung, die man im Natrium-Wasser-Elektrolythaus sozusagen antreffen kann und beschreiben kann systematisch, sind hier zusammengefasst. Man kann grundsätzlich sozusagen 6 Zustände beschreiben. Nach der Volumenänderung der Extrazellulärflüssigkeit, die Hypohydratation, Hyperhydratation, wie gesagt, klinisch festzustellen. Die werden nach der Tonizität nochmal eingeteilt, Isoton, Hypoton und Hyperton jeweils. Woran macht sich das fest? Im Labor natürlich an der Serumosmolalität. Denn die Tonizität kann ich natürlich klinisch nicht diagnostizieren. Meistens geht das völlig parallel zum Serum-Natrium-Wert. Es gibt aber ein paar bemerkenswerte Ausnahmen. Und die Auswirkung auf den Intrazellulärraum schätze ich quasi ab, indem ich mir den Erythrozyten angucke mit seinem mittleren korpuskulären Volumen. Dann haben Sie natürlich hier die typischen Osmose-Effekte, bei Isotonizität natürlich keine Veränderung des Volumens, bei Hypoton, bei hypotoner Extrazellulärflüssigkeit wird der Eri entsprechend mit Wasser beladen werden, das heißt anschwellen, MCV groß und umgekehrte Verhältnisse bei der Hypertonstörung. Ein Hinweis auf Volumenmangel oder Volumenüberschuss kann ich unter Umständen, das ist natürlich nicht sehr zuverlässig, über die Hämatokrit, also den Zellgehalt des Blutes kriegen. Bei einer Hämokonzentration, Volumenmangel, habe ich dann eben einen hohen Hämatokrit und auch Serumeiweißwert. Nur es ist völlig klar, dass da natürlich viele weitere Einflussfaktoren eine Rolle spielen, denn der Hämatokrit kann ja auch bei einer Anämie zum Beispiel verändert sein. Das hat dann nichts mit dem Wasserhaushalt zu tun. So, jetzt kommen wir sozusagen mehr zu den harten Laborparametern, die häufig bestimmt werden. Man bestimmt sehr häufig natürlich den, aufgrund der Bedeutung des Natriums für die Extrazellulärflüssigkeit die Natriumkonzentration. Und die häufigste Störung, die man antrifft, ist die Hyponatriämie. Sie sehen eine schwere Hyponatriämie, da kann man sagen, ca. 125 als Grenze, alles was drunter liegt, ist also eine schwerwiegende Hyponatriämie, ist eine relativ häufige Störung. Viele Krankenhauspatienten haben das. Die Symptomatik ist meistens überhaupt keine Symptomatik. Oder wenn Symptomatik auftritt, besonders natürlich, wenn das eine schwere Hyponatriämie ist, sozusagen Minussymptome, was die neurologische Situation angeht. Lethargie, Orientierungslosigkeit, schwache Muskulatur, bei sehr schweren Hyponatremien kann aber durchaus auch zu Krampfanfällen kommen. Jetzt kommen wir zur Frage, ja, was heißt denn jetzt das? Welche Ursache hat die Hyponatremie? Und da müssen wir uns jetzt hier mal eine Übersicht verschaffen. Ich hatte ja gesagt, die Hypotonie geht meistens dann auch mit einer Hyponatremie einher. Osmolalität sehen Sie hier. Es gibt aber auch Zustände, die mit einer normalen Osmolalität oder sogar einer erhöhten Osmolalität einhergehen. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal hier auf das, was häufig ist, die Hypotone, Hyponatremie. Das bedeutet, die Osmolalität ist erniedrigt. Da gibt es aber jetzt völlig unterschiedliche klinische Zustände. Die Zustände mit Wasserüberschuss, dann kann man feststellen, dass Wasser sogar stark vermehrt ist und Natrium sogar vermehrt sein kann durch den Verdünnungseffekt, aber sozusagen die Natriumkonzentration absinkt. Dann das Gegenteil, sowohl der Wassermangel ist da, aber stärker ausgeprägt ist der Natriumverlust. Dann habe ich eine völlig andere Situation, nämlich die hypotone Hypohydratation. Und es gibt die Situation, wo das Natrium erniedrigt ist, der Wasserbestand erhöht ist, aber der Natriumbestand unverändert ist und typischerweise keine Ödeme auftreten. Das nennt man das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, SIADH. Das ist ein spezieller Fall als Laborproblem, in Anführungszeichen, gehen wir gleich nochmal konkret drauf ein. Und das ist natürlich eine eher seltene Kombination, wo ich eine hypertone Situation habe. Das kann nur bedeuten, dass Nicht-Natrium-Osmolyte stark vermehrt sind. Kommen wir jetzt sozusagen zur Form der hypoosmolaren Hyponatremie. Da gibt es drei Zustandsmöglichkeiten. Sie müssen immer betrachten, die Volumensituation, Wasser ist stark vermehrt, hier in dieser ersten Konstellation, Natrium ist auch vermehrt. Das ist das, was ich gesagt habe, wo eine Verdünnungssituation letztendlich des Natriums besteht. Klinisch also Gewichtszunahme, die Extrazellulärflüssigkeit ist hoch, Ödeme. Sie haben hier ein niedriges intraarterielles Volumen, was dazu führt, dass trotz dieser Volumenbelastung vermehrt das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert ist und ADH-Wirkung nicht osmotisch verursacht ist. Das sind die typischen Ursachen für eine Hyponatremie bei Dilution, Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom. Es kann auch renal bedingt sein, dann haben Sie die Situation der Niereninsuffizienz, akut oder chronisch. Diese beiden Genesen, also extrarenal oder renal, kann man ein bisschen am Natrium in der Natriumkonzentration im Urin unterscheiden. Bei der Niereninsuffizienz gelingt es der Niere nicht, aktiv Natrium wieder zurückzuresorbieren. Das heißt, Natrium wird dort in hohen Konzentrationen ausgeschieden. Das ist der erste Zustand. Hier ist ein Beispiel sozusagen für so einen Patienten. Der hat also intravasal Volumenmangel. Extravasal jede Menge Flüssigkeit hier gut zu sehen beim Aszites und dann kommt es zu diesem Phänomen der Dilutionshyponatremie. Der zweite Zustand ist, wenn ein starker Natriummangel da ist, der Natriummangel überwiegt den Wassermangel. Dann haben Sie natürlich wiederum eine niedrige Natriumkonzentration, aber das Gegenteil klinisch, nämlich eine Volumenmangelsituation. Wiederum eine nicht osmotisch erhöhte ADH-Sekretion. Und wo geht halt sowas verloren? Extrarenal kann das passieren, Durchfall, Erbrechen, verbrennungsschwere Traum. Oder renal. Renal, wenn zum Beispiel Diuretika-Wirkungen da sind. Wenn wichtige elektrolytregulierende Hormone, wie natürlich das Aldosteron, fehlen. Es gibt ja auch spezielle Syndrome, die zum Beispiel beim Schädel-Hirntrauma, bei einer SAB-Subarachnoidalblutung vermehrt natriuretische Peptide freisetzen. Sprechen wir vom zerebralen Salzverlustsyndrom. Da geht also ganz viel Flüssigkeit, aber noch mehr Natrium verloren. Folge ist eben dann die hypotone Hypohydratation. Der dritte Zustand mit der Konstellation Hypoosmolalität und Hyponatremie ist die Situation, die ich mit dem SIADH beschreibe. Auch hier eine vermehrte ADH-Sekretion oder ADH-Wirkung. Sie haben typischerweise keine Ödeme. Ja? Und die Ursachen für so eine Konstellation sind vielfältig, wie Sie hier sehen. Die Pathophysiologie ist auch gar nicht in allen Fällen wirklich so geklärt. Jedenfalls kann der Mangel an Glukokortikoiden und Hypothyreose so eine Situation herbeiführen. Das kann psychogen ausgelöst sein, sehr häufig Medikamente, unter den Medikamentengruppen sind da sehr, sehr vielfältig. Ich habe das hier abkürzen müssen. Auch zum Beispiel Zytostatika können neben diesen Antipsychotika hier beispielsweise oder Opioiden so ein Syndrom auslösen. Hier haben wir jetzt also einen niedrigen Natriumwert, aber keinen Wassermangel, eher einen Wasserüberschuss. Paraneoplastisch, das ist auch noch gut und wichtig hier zu erwähnen, zum Beispiel ein kleinzelliges Bronchialkarzinom macht sowas, so eine ADH-Freisetzung und kann dann eben entsprechend auch zu so einem SIDHDH-Syndrom führen. Also die Differentialdiagnose bei der Konstellation Hyponatremie ist doch relativ komplex. Jetzt kommen wir zu der Situation Hyponatremie bei normaler Tonizität, isoosmolale Hyponatremie. Das ist das, was ich als Laborproblem eben gerade bezeichnet habe. Es ist rein messtechnisch begründet. Es ist keine Gesundheitsstörung. Der Patient hat völlig normale Gesundheit bezogen auf den Wasserelektrolythaushalt. Sowas tritt dann auf, wenn erhöhte Anteile von Lipoproteinen oder Proteinen, also eine Hyperlipoproteinämie, und bei den Proteinen könnten das zum Beispiel die Paraproteine sein, dann haben sie hohe Gesamteiweißgehalte und entsprechend einen niedrigen Wassergehalt des Blutes. Und jetzt kommt es darauf an, mit welcher Messtechnik ich das Natrium messe. Die meisten Messtechniken, die Sie im Labor anwenden, die wenden die sogenannte indirekte ISE an. Das ist das Typische, was Sie bekommen, wenn Sie im Labor anfordern. Flammenfotometrie hat man früher gemacht, gilt als Referenzverfahren, misst aber das Natrium bezogen auf das Gesamtserum. Das bedeutet, wenn das Gesamtserum wenig Wasser enthält, kriege ich dort eine falsch niedrige Messwertbestimmung. Glücklich sind Sie, wenn Sie auf einer Intensiv arbeiten zum Beispiel und dort mit einem Blutgasgerät eine sogenannte direkte ISE-Technik anwenden. Also ISE steht für ionenselektive Elektrode. Die arbeitet in unverdünntem Probenmaterial und bestimmt immer die Aktivität des Natriums. Das heißt, Sie kriegen hier immer sozusagen die Konzentration bezogen auf das Serumwasser und nicht auf das Gesamtserum. Insofern ist das dann eben die biologisch korrekte Bestimmung. Pseudohyponatremie sollte man also behalten, kann auftreten als Laborartefakt bei Hyperproteinämie und Hyperlipoproteinämie. Dann sähe das nämlich so aus, wir hätten dann da auch eine osmotische Lücke, weil, wenn ich die Natriumkonzentration eben aus den indirekten ISE-Methoden beziehe, ich das falsch niedrig habe und das geht dann ja in die Formel ein. Wenn ich die Osmolalität messe, ist alles völlig in Butter. Jetzt gibt es auch noch die Variante, dass trotz Hyponatremie sogar eine hyperosmolale Situation ist. Wie kann das denn sein? Das kann natürlich nur sein, wenn andere Osmolyte, nicht Natriumosmolyte, stark erhöht sind. Zwei klassische Situationen, der entgleiste Diabetes mellitus, also Zucker stark erhöht, oder bei iatrogener Gabe von Kohlenhydraten, hier zum Beispiel wiederum auch die Mannitinfusion. Dann können Sie so viel an Mannit infundiert haben, dass die Osmolalität hoch ist. Die Osmolalität zieht Wasser aus dem Intrazellulärraum, was die Natriumkonzentration sozusagen verdünnt. So, jetzt kommen wir noch zur gegenteiligen Veränderung des Natriums, die Hypernatremie, die ist deutlich seltener. Hier steht auch die neurologische Symptomatik durch die zelluläre Dehydration im Vordergrund, plus Symptome, Muskeleingriffreflexe gestalten, Zittern, Krämpfe, Koma. Es kann sogar zu einer spontanen interzerebralen Blutung kommen bei sehr hohen Natriumwerten und das ist eben auch sehr gefährlich. Die Hypernatremie, da gucken wir auch wieder, wie verhält sich die Volumensituation. Haben wir einen Volumenmangel, das ist wesentlich häufiger, gegenüber der Hypervolemensituation. Fangen wir mit dem Seltenen an, das haben Sie eigentlich nur bei zwei Zuständen, entweder iatrogen also falsche Infusionsbehandlung. Nicht richtig aufgepasst sozusagen bei einer Infusion. Oder die endokrine Ursache, die selten ist, ein primärer Hyperaldosteronismus. Häufiger ist aber diese Situation, dass einfach Wasser im Überschuss verloren geht. Und das kann renal sein, osmotische Diurese, Diabetes insipidus, ADH, Mangel ist da der Mechanismus oder massiver extrarenaler Verlust. So. Gehen wir nochmal auf das Beispiel des Diabetes insipidus ein. Das ist sehr sozusagen prominent als Ursache für diese Konstellation der Hypernatremie bei Volumenmangel. Da gibt es grundsätzlich Unterscheidung der Zentralform, dadurch, dass die ADH-Freisetzung gestört ist. Das könnte zum Beispiel ein Tumor an der Hypophyse sein. Das kann auch postoperativ nach neurochirurgischen Eingriff passieren. Da gibt es also die primäre Störung hier in der ADH-Freisetzung. Bei der renalen Form ist die Störung in der ADH-Wirkung, zum Beispiel bei chronischen Elektrolytstörungen, bei einer Hyperkalzämie oder Hypokalämie. Und Sie sehen, was dann hier eigentlich das typische Verhalten ist beim Diabetes insipidus. Fangen wir erstmal mit der Normalsituation an. Wenn ich einen normal gesunden Menschen mit Wasser belaste, dann wird er seine Urinmenge steigern, gebe ich dem hypertone Infusion oder lasse ihn dursten, das wäre sozusagen das Gleichwertige, dann geht natürlich die Diurese zurück, gleichzeitig steigt die Osmolalität im Urin an. Die ADH-Gabe verstärkt sozusagen diese Wirkung beim Gesunden nur noch. Beim zentralen Diabetes insipidus führt die Wasserbelastung auch zu einer Zunahme der Diurese. Jetzt kommt es aber, wenn ich dann die hypertone Infusion mache, das, was den adäquaten Osmoreiz eigentlich für die ADH-Bildung wäre, passiert nichts. Ja, die Diurese geht weiter nach oben, es kommt nicht zum Anstieg der Urinosmolalität, aber die ADH-Gabe, die dann sozusagen die zentrale Freisetzung ersetzt, führt dann wieder zu einer starken Reaktion. Auch die fehlt, wenn ich natürlich ein insensitives Erfolgsorgan habe, wie bei der renalen Form. So, kommen wir jetzt noch zu zwei anderen Elektrolyten, die in der Klinik wichtig sind. Ich will noch das Kalium und das Calcium besprechen. Hier jetzt mal ganz einfach zusammengefasst der Kaliumhaushalt. Wenn Sie sich das angucken, dann haben Sie hier eine enterale Zufuhr in Höhe von 75 Millimol am Tag. Zum Beispiel Obsternährung, Obst ist sehr stark kaliumhaltig. Im Intestinum wird dann das aufgenommen und dann verteilt sich das hier auf diese Flüssigkeitsräume, wie Ihnen bekannt. Intrazellulär haben wir 98% des gesamten Kaliums, extrazellulär 2%. Und Sie wissen ja, die Natrium-Kalium-Antiperase ist für diesen großen Gradienten verantwortlich. Der Löwenanteil des Kaliums wird über die Niere ausgeschieden. Eine ganz geringe Menge nur über den Stuhl. Hat natürlich Bedeutung dann, wenn die Niere zum Beispiel dann in ihrer Funktion beeinträchtigt ist für den Kaliumwert. Die Veränderung des Kaliumwertes in die Form der Hypokalämie und Hyperkalämie wirkt sich auf diese Organsysteme besonders aus, auf die Neurologie, auf das Herz, vor allen Dingen Rhythmusstörungen treten auf das Gastrointestinum, hier bei Hypokalämie Minus-Symptome, bei Hyperkalämie Plus-Symptome, Koliken können da auftreten und eine Diarrhoe. Und typisch ist bei Hypokalämie auch noch, dass eine Tubulopathie passieren kann. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit für so einen renalen Diabetes insipidus. Und das ist einfach jetzt klinisch, ärztlich sozusagen wichtig, dass man weiß, der Kaliumwert absolut ist nicht das Entscheidende, sondern wie schnell sich der Kaliumwert in die Richtung bewegt hat. Wenn Sie eine schnelle Veränderung haben, eine akute Hyperkalämie und Hypokalämie sind vor allen Dingen bedrohlich hier durch die Herzrhythmusstörung. Es können aber Kaliumwerte von 6 und 7 durchaus toleriert werden oder eben auch im Hypobereich sehr gut toleriert werden, wenn das über Wochen und Monate sich entwickelt hat. Ja, ein cleverer Internist kann unter Umständen einen Hinweis schon auf den Kaliumwert bekommen, wenn er sich das EKG des Patienten anguckt. Da gibt es eben ganz typische Änderungen. Ich bin kein Internist, aber ich habe es gelesen, was das ist. Also die T-Welle wird quasi kleiner. bis sie dann ganz verschwindet. Dann gibt es hier ST-Segmentveränderung und eine prominente U-Welle. So, das sind also typische Zeichen, die man im EKG dann als Ausdruck der Hypokalämie finden kann. Und Sie sehen ja die Korrelation mit Konzentration. Bei der Hyperkalämie ist das Typische die Überhöhung der T-Welle. Das kann sozusagen so eine zeltförmige T-Veränderung sein. Auch hier korreliert das mit der Zunahme der Hyperkalämie. Kommen wir zu den Ursachenkomplexen, die man berücksichtigen muss. Fangen wir mal mit der Hypokalämie an. Die Hypokalämie, am häufigsten passiert sie durch Verlustmechanismen. Und da haben wir einerseits die renalen Verlustmöglichkeiten und sehr wichtig hier vor allem der Gebrauch von Diuretika. Die werden ja massenhaft gebraucht, teilweise auch missbraucht im Sinne der Gewichtsreduktion. Das macht sehr gerne dann eine Hypokalämie. Typischerweise finden Sie, wenn da der Pathomechanismus liegt in dem renalen Verlust, hohe Konzentration des Kaliums im Urin. Anders, wenn das ein extrarenaler Verlust ist, dann wird Kalium renal eigentlich gespart. Es wird versucht, alles Mögliche rückzuresorbieren, gelingt natürlich nur zum Teil, aber Sie haben dann eine niedrige Kaliumkonzentration im Urin. Also niedriges Kalium im Urin bei Hypokalämie, Hinweis auf extrarenale Verluste. Durchfall und Laxantienabusus häufig Ursache. Gut, dann haben Sie natürlich auch noch diese Kopplung mit den Effekten des Säurebasenhaushalts. Hypokalämie ist sehr häufig mit Alkalose einhergehend. Hier an dem Bild verdeutlicht der extrazelluläre Ionenaustausch zwischen H+-Ionen und K+. Also bei einer Alkalose geht H+ raus aus der Zelle zur Pufferung des extrazellulären Raums und Kalium vermehrt in die Zelle, sodass wir eben eine extrazelluläre Hypokalämie haben. Dann auch noch klinisch sehr wichtig ist hier dieser Mechanismus Glucose-Insulin. Das ist gemeint vor allen Dingen, wenn Sie eine Insulinbehandlung beim Diabetiker machen. Mit jedem Molekül Glucose wandert auch Kalium in die Zelle. Das heißt, man muss den Kaliumspiegel sehr im Auge haben und unter Umständen eben auch substituieren. Sonst kann man durch die Insulinwirkung eben tatsächlich eine Hypokalämie auslösen. So, bei der Hyperkalämie haben wir vor allen Dingen jetzt hier auch wieder hier links unten den Mechanismus. Da sind es wieder die Diuretika, die aber den anderen Wirkmechanismus haben, indem sie nämlich kaliumsparend sind, Amyloid zum Beispiel oder Aldosteron-Antagonisten, die führen sogar bei chronischer Anwendung dann unter Umständen zur Hyperkalämie. Eine schwere Störung der Niere ist auch eine ganz häufige Ursache für eine Hyperkalämie. Der Aldosteronmangel ist ganz typisch, ebenfalls eine Hyperkalämie-Ursache. Das sind Spezialsituationen, wenn ich einen Zellgewebstod habe. Also denken Sie mal jetzt an einen massiven Muskelzellzerfall, zum Beispiel im Rahmen eines Traumas. Dann kann man natürlich hohe Kaliumwerte haben durch die Freisetzung intrazellulär. Abgrenzen müssen Sie immer noch, das ist natürlich sehr häufig anzutreffen, die sogenannte Pseudohyperkalämie als In-vitro-Phänomen. Ne? Wenn die Blutentnahme schwierig war oder Blut zu lange gestanden hat, bis es analysiert wurde und eben nicht vom Blutkuchen die Zellen rechtzeitig getrennt wurden, dann finden Sie sehr häufig hohe Kaliumwerte, die einfach jetzt sozusagen in vitro entstanden sind durch die Hämolyse. So, zum Schluss möchte ich ganz kurz noch auf das Calcium eingehen. Auch hier wieder sozusagen erstmal eine ganz einfache Übersicht über den Calciumstoffwechsel. Nahrungsaufnahme im Darmtrakt wird gefördert durch die aktive Wirkform des Vitamin D, das 1,25-Dihydroxy. Es wird dann von dem Parathormon bewirkt, dass es aus dem Knochen freigesetzt wird. Im Knochen wird es ja überwiegend gelagert, das Calcium. Das ist also, ich glaube, 98-99% des Gesamtkalziums, was wir im Körper haben als Calciumbestand, ist in Knochen gebunden. Der Parathormon führt also auch ebenfalls zu einer verbesserten Resorption und zu einer Freisetzung aus dem Knochen. und erhöht damit die extrazelluläre Calciumkonzentration. Parathormon wirkt auch, genauso wie das Vitamin D in der Aktivform, auf die Rückresorption des Calciums ein, um es sozusagen dem Organismus wieder verfügbar zu machen. Das Calcitonin, das kennen Sie als Gegenspieler des Parathormons, ist aber letztendlich für die Calcium-Spiegeleinstellung nicht so physiologisch so wichtig. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass das Calcium im Unterschied zum Beispiel zum Natrium und Kalium eine ganz andere Situation hat, was die molekulare Entität sozusagen angeht. Es handelt sich nämlich hier um ein hohes Maß von komplex gebundenen Ionen. Die Komplexbindung findet statt, vor allen Dingen an Eiweiße, aber auch an Phosphate, auch an Carbonate und so weiter. Circa 50% finden sich nur in der biologisch aktiven freien Form. Im Labor bestimmt man typischerweise das Gesamtkalzium und nicht das freie Kalzium. Hier eine Übersicht zu den Veränderungen, die jetzt bei niedrigen Kalziumblutwerten oder hohen Kalziumblutwerten zu finden sind. Fangen wir hier an mit der Hypokalzämie. Das kennen Sie, glaube ich, alle. Hypokalzämie führt zu einer muskulären Übererregbarkeit bis hin zu einem Tetanie-Syndrom. Wenn es nicht eine spontane Auslösung einer Tetanie kommt, dann kann man sozusagen die Übererregbarkeit hier wie bei diesem Bild der Patientin nachweisen, indem man hier den Nervus facialis da unter dem Jochbein beklopft und dann kommt es zu dieser spontanen Muskelkontraktion. Als Hinweis auf diese muskuläre Übererregbarkeit. Eine chronische Hypokalzämie führt auch zu Veränderungen, zum Beispiel an der Linse im Sinne einer Katarakt. Also Katarakta titanica kennt der Augenarzt. Die Knochenmineralisation ist natürlich beeinträchtigt, wenn ich chronische Hypokalzämie habe, ist klar, weil dort das Kalzium im Wesentlichen gebraucht wird. Hyperkalzämie macht Symptome, die man hier zusammenfassen kann als Kalkeinlagerung in dem Nierengewebe, Nephrokalzinose, Harnsteinbildung begünstigt, also kalziumhaltige Nierensteine. Die Polyurie hängt wieder zusammen, was ich auch schon gesagt hatte, mit der Tubulopathie, dem renalen Diabetes insipidus, die bei einer Hyperkalzämie entstehen kann. Bei der speziellen Form des primären Hyperparathyroidismus kann man auch beobachten, dass gastrointestinale Ulzere entstehen. Das ist heute relativ selten, habe ich sagen lassen von den Gastroenterologen. Aber früher sozusagen, als man auch noch nicht so oft das Kalzium gemessen hat und überhaupt jetzt solche Diagnosen wie Hyperparathyroidismus dargestellt worden sind, hat man das durchaus häufiger gesehen. Stein, Bein und Magenpein hieß das dann. Hyperkalzämie haben sie also auch Kreislaufwirkung, wiederum Rhythmusstörung, Verlängerung habe ich bei der Hypokalzämie und neurologische Symptomatik. Wichtig ist noch, dass es dort sowas wie eine akute Notfallsituation gibt. Das nennt man die hyperkalzämische Krise, die sie bei Werten oberhalb von 3,5 Millimol bekommen. Das ist also ein sehr bedrohliches Krankheitsbild und muss unbedingt sofort behandelt werden, unter anderem auch mit Dialyse. Die Ursachen jetzt hier bei der Hypokalzämie, vor allen Dingen der Parathormonmangel spielt eine Rolle, im Sinne des Hypoparathyroidismus, zu wenig Parathormonwirkung, meistens in Form eines Adenoms der Nebenschilddrüse, aber auch hier der Gebrauch von Diuretika ist hier wieder sehr zu nennen. Schleifendiuretika sind das, da kennen Sie vielleicht das Furosemid als typischen Vertreter. Natürlich auch, wenn die enterale Aufnahme beeinträchtigt ist, zum Beispiel bei der Fehlernährung des Alkoholikers kann das sein. Oder wenn ein nutritiver Vitamin-D-Mangel vorliegt, den messe ich dann über entsprechende Vitamin-D-Spiegelbestimmung im Labor auch. Bei der Hyperkalzämie haben wir zu unterscheiden, in welcher Situation passiert das? Ist das in der Situation des ambulanten Patienten oder des stationären Patienten? Bei ambulanten Patienten haben wir als wichtigste Ursache mit ca. 80% der Fälle den primären Hyperparathyroidismus. Also die die Adenombildung in der Nebenschilddrüse. Ich merke gerade selber, ich habe gerade einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ich habe gerade Hypoparathyroidismus eben erklärt mit Adenom. Das ist natürlich falsch. Das ist da die typische Ursache, dass die Nebenschilddrüse wegoperiert wurde, also postoperativ. Der Mangel sozusagen der Gewebszellen auftritt. Also Adenome der Nebenschilddrüse verursachen ja eine vermehrte Parathormonbildung im Sinne eines primären Hyperparathyroidismus. So, dann bei stationären Patienten sieht es anders aus. Da haben wir den Tumorursacher vor allen Dingen. Also ein stationärer Patient mit Hyperkalzämie ist erstmal tumorverdächtig. Der Tumor kann jetzt völlig unterschiedliche Ursachen haben. Das könnte ein Plasmozytom sein. Dort kommen natürlich Osteolysen vor. Es gibt auch dann natürlich die metastasierenden Tumoren wie Prostatakarzinom, Mammakarzinom beispielsweise, Ovarialkarzinom, die in den Knochen metastasieren. Häufig setzen diese Tumoren dann paraneoplastisch ein Parathormon-ähnliches Peptid frei, PTH-related Peptide. Heißt das hier, dass man im Labor entsprechend dann erfassen kann. Es gibt auch außerhalb der Tumorgenese eben auch wieder das Problem des Nierenversagens. Thiazid-Diuretika können typischerweise, wenn es so Thiazide, durch eine Hemmung der Calcium-Sekretion sozusagen zu einer Hyperkalzämie beitragen. Und das sollten Sie sich auch vielleicht nochmal merken. Es gibt auch Effekte bei dieser Erkrankung Morbus Buck-Sarkoidose. Das ist ein ganz anderer Pathomechanismus in diesen Epitheloidzellen der Granulome. Wird dann atypisch sozusagen 1,25-Dihydroxy-Vitamin D gebildet. Das ist ja die Wirkform, die letztendlich die Calciumresorption dann befördert. Dann kann man das natürlich über entsprechende Messungen dieses 1,25-Dihydroxy erfassen. Gut, damit bin ich durch. Ich hoffe, ein paar Anregungen für die Beschäftigung mit diesem sehr komplexen Thema Ihnen jetzt heute gegeben zu haben. Dankeschön.